Hallo und herzlich willkommen zum Alles wird gut Podcast. Bevor wir beginnen, möchten wir einige wichtige Hinweise mit euch teilen.
Dieser Podcast behandelt sensible Themen wie Selbstverletzung, Suizid und andere psychische Krankheiten. Natürlich versuchen wir grundlegend eine positive Stimmung zu wahren. Doch wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch heute mit diesen Themen zu befassen, hört bitte nicht alleine oder schaltet ab, wenn es euch zu schlecht geht. Zum Schutz unserer Identität verwenden wir Pseudonyme und nennen keine echten Namen von beteiligten Personen. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen, doch wir sind keine Psychologinnen oder Therapeutinnen.
Wenn euch die Themen sehr stark belasten oder triggern, zögert bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Erste Anlaufstellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eure psychische Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt Menschen, die euch unterstützen können.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Passt gut auf euch auf.
Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Alles wird gut. Dein Mental Health Podcast, um dich beim Hören gesehen zu fühlen. Mit Victoria und Lara.
Hallo Victoria.
Hi,
so schnell
Lara.
Hört man sich wieder.
Ja.
Und die anderen ersten zwei Wochen. Wir sind ja gerade bei unserer Special-Folge und wir widmen uns ja heute einem besonders sensiblen und gleichzeitig wichtigen Thema, und zwar dem selbstverletzenden Verhalten SVV, Teil 2. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie es ist, wenn man noch mitten in dieser schwierigen Phase steckt. Und jetzt mit Teil 2 möchten wir gern die Perspektive wechseln und auf die Hoffnung schauen. Also darauf, wie es möglich ist, sich von Selbstverletzung zu lösen und neue Wege zu finden. Und bevor wir weiter in das Thema einsteigen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge sprechen wir über Selbstverletzung. Wir wissen, dass dieses Thema belastend sein kann. Wenn du dich davon getriggert fühlst oder gerade in einer schwierigen Phase bist, hör dir diese Folge bitte nur an, wenn du dich bereit dazu fühlst. Es ist vollkommen in Ordnung, eine Pause einzulegen oder diese Folge auszulassen. Deine mentale Gesundheit steht an erster Stelle und unser Ziel mit diesem Podcast ist es, dir Mut zu machen und dich nicht damit weiter zu belasten. Das so zwischendrin nochmal als Einwurf. Und ich habe gar nicht so viele Zahlen diesmal, eigentlich wie immer. Ich komme mal sehr zurück mit den Zahlen.
Ja.
Und ich finde halt, für diese Special-Folge haben wir ja das große Glück, dass wir zum Thema selbstverletzendes Verhalten beide Seiten beleuchten können. In dieser Spezialfolge haben wir ja das Glück, dass wir beide Seiten beleuchten können. Und Victoria hat den Weg aus der Selbstverletzung geschafft. Und ich bin total glücklich und auch dankbar, dass du heute bereit bist, nochmal in dieses Thema einzusteigen und dich nochmal auch da rein zu versetzen und auch deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
Ja.
Deswegen freue ich mich wirklich, dass du dich bereit erklärt hast und gesagt hast, okay, ich öffne nochmal diese Tür und schaue da nochmal rein.
Ja, ist auch das Teil des Heilungsprozesses, ist einfach anzunehmen, dass es dazu gehört.
Deswegen, ich bin sehr gespannt, auch für mich ist es auch sehr hilfreich, wenn du heute erzählst, wie du es daraus geschafft hast. Und nur noch mal ganz kurz, selbstverletzendes Verhalten betrifft halt viele Menschen, das haben wir auch in der Folge davor schon gehört, und besonders Jugendliche sind davon betroffen, und Studien zeigen, dass etwa ein Drittel aller Jugendlichen in Deutschland sich zumindest einmalig selbst verletzt hat oder etwa einer von 25 dies regelmäßig tut. Und es gibt aber natürlich auch Hoffnung. Und viele Menschen schaffen es, sich von diesem Verhalten zu lösen. Und häufig ist der erste Schritt, sich Hilfe zu suchen, sei es durch Therapie, Selbsthilfegruppen oder durch das Vertrauen in das eigene Umfeld. Und es gibt auch Projekte wie das STAR-Projekt, das innovative Therapieansätze mit Forschung verbindet und auch zeigt, dass Heilung möglich ist. Und Ich hoffe, dass wir mit dem zweiten Teil unserer Spezialfolge nicht nur einen Einblick in Victorias Weg geben können, sondern halt auch Mut machen können für alle, die gerade daraus wollen, aber es vielleicht nicht schaffen und auch nicht wissen, wie. Und unser Ziel ist es, ein besseres Verständnis für dieses Thema zu schaffen, praktische Tipps zu teilen und vor allem zu zeigen, Veränderung ist möglich. Und egal, wo du gerade stehst, du bist nicht allein. Das ist ja sowieso unser Motto des gesamten Podcastes.
Definitiv.
Und genau, Veränderung ist möglich. Es muss nicht so bleiben. Das finde ich irgendwie gerade die wichtigste Message überhaupt.
Das ist richtig. Für dieses Thema auf jeden Fall.
Ich würde sagen, lass uns einfach mal direkt einsteigen. In der Folge ist es ja so, dass ich dich interviewe, mich also vollkommen zurückhalte und nur Fragen habe, weil ich ja selber auch überhaupt keine Ahnung habe, wie ich da rauskommen soll. genau, deswegen für alle, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, wir haben es ein bisschen anders gemacht in diesen Folgen. Erstmal müssen wir leider nochmal alte Wunden aufreißen oder dich nochmal sie anschauen lassen. Mhm. Und möchtest du uns ein wenig über dich erzählen und wie du damals in die Situation gekommen bist, in der Selbstverletzung Teil deines Lebens geworden ist?
Ja, also ich war als Kind super viel alleine und musste immer einen Weg finden, meine Emotionen selbst zu regulieren. Und dadurch, dass ich auch hochsensibel bin und das damals aber nicht benennen konnte, ich hatte dazu keinen Bezug, das kam nach außen immer so an, als wäre für mich alles super dramatisch. Und das war es auch. Diese Emotionen waren echt wirklich da. Und in Kombination mit niemand bringt mir bei, wie ich mit diesen Emotionen umgehen kann, war ich mit meiner Umwelt eigentlich konstant überfordert. Ich hatte dazu noch eine große Schwester, die mir alle ihre Geheimnisse anvertraut hat. Und wir reden hier von einer 10-, 11-Jährigen, die die Geheimnisse einer 16-, 17-Jährigen mit sich rumträgt. Und das war viel. Das war einfach richtig viel und ich war nicht auf der richtigen Schule. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne keine bessere Alternative, in der es mir psychisch besser gegangen wäre, rein vom Umfeld her, als die Schule, auf der ich war. Aber ich war auf einem Gymnasium und der Leistungsdruck war viel zu groß. Ich war eine Zweier-, Dreier-Schülerin, hatte grundsätzlich den Glauben, dass ich nicht gut genug bin für diese Welt. Grundsätzlich. Und die Schule hat das regelmäßig bestätigt. Und dann habe ich auch durch meine Schwester Filme geguckt, die nicht für meine Altersgruppe gedacht waren. Und in einem davon ging es der Hauptdarstellerin ähnlich wie mir. Sie hatte andere Probleme, nochmal ganz andere familiäre Probleme. Aber ihre Bewältigungsstrategie war Selbstverletzung. Und durch diesen Film bin ich damit in Berührung gekommen. Durch nichts anderes, keine Musik, keine Fotos, Bücher, irgendwas, sondern es war wirklich dieser Film. Und ja, da dachte ich mir, ja, das sieht ja so aus, als würde es für sie ganz gut funktionieren. Probiere ich das mal. Und es war eine absolute Katastrophe. Alles von da an ging komplett bergab. Und mir ging es wirklich gar nie gut, dann danach, logischerweise. Ja, das ist so, wie ich da reingerutscht bin.
Und würdest du sagen, dass dieser Film dich damals zu diesem Verhalten geführt hat? Ja. Oder hat es quasi nur diese Idee in deinen Kopf gepflanzt und dann hast du irgendwann später nochmal einen Auslöser gehabt und gesagt, ah, das kann man ja auch machen?
Nee, es war wirklich dieser Film. Also ich kann mich nicht mehr zu 100% dran erinnern, weil ich war 12 zu dem Zeitpunkt, das ist 16 Jahre her. Und ich weiß aber noch, dass ich sehr, sehr kurz nach diesem Film, also da ist nie viel Zeit dazwischen vergangen, zwischen ich habe diesen Film gesehen und habe es probiert.
Und hast du auch von dem Film die Methode übernommen oder
ja.
Also, wie die Person es da gemacht hat?
Ja, habe ich. Mhm. Tatsächlich ist mir lange, lange Zeit nie bewusst gewesen, dass es andere Methoden gäbe. Und als ich das erfahren habe, dass es andere Methoden gab, kam mir das sehr, war für mich sehr schwer nachvollziehbar. Komischerweise. Aber ja, ich habe das übernommen.
Aber krass, dass so ein Film, eine kleine Szene das so auslösen kann oder oder ein Satz, die Person da in dem Film gesagt hat, das schon krass. Genau, meine nächste Frage wäre so die Zeit während der Selbstverletzung. Welche Rolle hat Selbstverletzung für dich in schwierigen Momenten gespielt?
Für mich war das eine Form der Emotionsregulation, aber vor allen Dingen war es eine Form der Bestrafung, weil ich ja grundsätzlich den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug, niemand liebt mich, ich bin nicht wertvoll. Wenn ich dann Stress für andere verursacht habe oder es einen Konflikt gab oder ich das Gefühl hatte oder mein Gefühl mal wieder bestätigt wurde, dass ich nicht gut genug bin durch eine Schulnote oder durch einen Kommentar von einem Lehrer oder was immer, dann war das meine Art, mich zu bestrafen und mich dadurch besser zu fühlen, weil jetzt habe ich ja meine Strafe erhalten und musste durch diesen Schmerz und durch diese Einsamkeit und genau, das war sozusagen meine Motivation dahinter.
Und gab es bestimmte Situationen oder Emotionen, die dich besonders dazu gebracht haben, dich selbst zu verletzen? Ja, quasi die Bestrafung, oder? Beantworte ich jetzt gerade selbst.
Ja, Entschuldigung. Also alles gut. Nee, es ist, also ich vermute mal, du meinst eine bestimmte Situation oder eine bestimmte...
Emotionen, ja. Ja, Einsamkeit, Angst. Ich will halt auch nicht dich zu tief wieder da reinholen oder die Emotionen von damals hochholen. Wir sind dann auch durch mit der Zeit während, aber ich dachte nur, dass die Menschen einen guten Einblick kriegen,
ja, auf jeden
was
Fall.
Du da gefühlt hast.
Es ist eine gute Frage und ich versuche es auch wirklich nachzuvollziehen, aber es war wirklich dieses pure Gefühl von auf jeden Fall Einsamkeit und dieses, ich muss auch Druck ablassen. Also es war diese Kombination aus ich bin überwältigt von meinen Gefühlen, mir ist grundsätzlich alles zu viel, es hilft mir, um Druck abzulassen und gleichzeitig dieses, ich bestrafe mich selbst und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich hatte selten am Anfang, als ich das gemacht habe, ein Problem damit, wenn das mein Umfeld, also meine Freunde gesehen haben. Bei meiner Familie habe ich sehr stark darauf geachtet, dass sie das nicht sehen. Weil meine Familie war ein großer Trigger für mich. Wenn die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich zu viel bin, dann war es ganz schlimm. Deswegen war es für mich natürlich klar, die dürfen das niemals erfahren, weil dann würde ich denen ja noch mehr Last aufbürden. Hm. Aber bei meinen Freunden war es echt ein Hilfeschrei. Also da war es wirklich, da habe ich das oft gemacht mit dem Gedanken, vielleicht sieht es morgen jemand. Und manchmal, wenn es wirklich richtig, richtig schlimm war, habe ich es gemacht in der Hoffnung, nicht aufzuwachen. Aber in dem Wissen, dass es nie doll genug war, dass das passieren würde. Aber trotzdem dieser Gedanke, vielleicht wache ich morgen nicht auf, hat mir geholfen, einzuschlafen.
Und wenn du sagst, dass du das auch gemacht hast, damit die anderen das halt sehen, weil es ist einfach ja auch ein Schrei nach Hilfe, hast du mit jemandem in deinem Umfeld darüber gesprochen? Und wenn ja, wie haben die reagiert? Also weil ich frage mich jetzt, die in der Schule, denen muss es doch eigentlich aufgefallen sein, oder eher nicht?
Es war ganz unterschiedlich. Also Lehrer haben nie darüber mit mir gesprochen. Es gab Zeiten, wo ich bewusst Klamotten getragen habe, dass man es nicht gesehen hat. Und wusste aber auch, also habe auch oft genug Klamotten getragen, wo es offensichtlich war, dass man das sehen kann. Und die Reaktionen waren unterschiedlich. Also meine wirklich sehr, sehr engen Freunde waren sehr verständnisvoll, waren für mich da, haben versucht, mich zu verstehen, haben aber auch den Fehler in Anführungszeichen gemacht. Ich meine, wir waren alle 12, 13 Jahre alt. So wie böse auf mich zu sein, wenn ich es wieder gemacht habe. Was mit den besten Intentionen war, also einfach um zu zeigen, so mach das bitte einfach nie, aber sie wussten nie, wie sie das auf eine Art und Weise zu mir transportieren können, dass es mich nicht triggert, so, weil das war natürlich genau die Reaktion, die wieder in mir ausgelöst hat, jetzt habe ich wieder jemanden enttäuscht, also das war so eine Teufelsspirale und dann gab es natürlich die Menschen, die mich aktiv deswegen angegriffen haben und mich dafür bloßgestellt haben und mich wirklich sehr, sehr, sehr verletzt haben. Also an alle da draußen, die das jetzt hören, die sowas schon mal gemacht haben, entschuldigt euch bitte bei der Person und lasst es bitte einfach sein, weil das ist gefährlich. Sowas, wir haben es in der Folge vorher gehört, 10% der Menschen, die sich selbst verletzen, begehen irgendwann eventuell auch Suizid, rein statistisch gesehen. Und sowas zu tun, fördert den Drang, es schlimmer und schlimmer und schlimmer zu machen, sehr, sehr, sehr stark. Also, wenn ihr damit nie umgehen könnt, wenn sich jemand selbst verletzt, dann ignoriert es bitte einfach. Das würde ich meinen Peinigern von damals gerne sagen. Ja, also die Reaktionen waren unterschiedlich. Ja.
Und wenn wir dann über den Weg heraus sprechen, also wann kam der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du was verändern möchtest oder vielleicht auch musst, weil dein Körper dir gesagt hat, das geht jetzt nicht mehr?
Ich war schon immer sehr gefangen zwischen ich liebe mein Leben und ich hasse mein Leben. Und irgendwann war diese Liebe zu meinem Leben, diese Idee davon, dass ich ja mal eine Zukunft haben könnte, dass ich ja eine Perspektive haben könnte, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr zu Hause wohnen muss, hat mich dazu motiviert zu sagen, ich möchte gerne was ändern. Und auch, wie ich das in Teil 1 schon mal gesagt habe, dass es mir einfach zu viel wurde. Also diese Emotion mit allem drumherum, das zu verstecken, mit dem Bloßstellen umgehen zu müssen, diese Angst, dass es jemand entdeckt, diese Angst vor dieser Reaktion und die Angst, es dann wieder zu tun, weil mich die Reaktion so getriggert hat. Also dieses extreme, immer extremer werdende Hochstapeln von Emotionen kombiniert mit diesem Funken Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht mal ein schönes Leben haben könnte, hat mich dann dazu gebracht, mir mit 13 oder 14 war ich da, einen Therapieantrag auszudrucken. Also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten damals, ich weiß gar nicht, ob wir damals schon Internet hatten, ohne diesen Telefonanschluss, ne, diesen, was war das, wo man sich entscheiden musste, ob man jetzt telefoniert oder Internet hat. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon raus waren, aber auf jeden Fall bin ich selbst ins Internet gegangen, ohne das meinen Eltern erzählt zu haben. Und habe mir eine Jugendtherapie in der Nähe gesucht, Kinder- und Jugendtherapie, und habe mir den Antrag selber ausgedruckt, habe den Antrag selber ausgefüllt und musste dann nur noch meinen Eltern leider davon erzählen, weil ich brauchte eine Unterschrift von einem Erziehungsberechtigten. Ja.
Und wie haben die reagiert?
Scheiße. Okay. Also, mein Vater hat überhaupt nie reagiert im Grunde. Er hat überhaupt nie reagiert und meine Mutter hat sich dann mit mir hingesetzt und sie hat mich auch gefragt, warum machst du das? Und ich habe es ihr in meinen damaligen Worten erklärt, die bei weitem nicht so reflektiert waren wie das jetzt. Es war sehr viel, ich weiß nie, dabei. Weil ich sie ja auch nie verletzen wollte. Weil jetzt kann ich offen drüber sprechen, dass meine Eltern ein großer Trigger für mich waren, aber das konnte ich ihr natürlich damals nicht sagen.
Ja.
Ja, und dann hat sie genickt, hat den Antrag genommen und ist gegangen. Und hat mir den, glaube ich, 10 Minuten später unterschrieben, ins Zimmer gelegt und ist wieder gegangen. Also, okay. Wenn ihr Eltern seid und eure Kinder sowas machen, dann nehmt sie halt mal in den Arm. Verbringt vielleicht den Abend mit denen. Es ist kein schönes Gefühl, damit alleine dealen zu müssen.
Welche ersten Schritte hast du unternommen, um dich von der Selbstverletzung zu lösen? Also du hast ja gesagt, dass du dann in Therapie gegangen bist. Dann hast du das ja mit der Therapeutin zusammen erarbeitet, wahrscheinlich. Genau, was waren da halt die ersten Schritte, um jetzt von dieser Selbstverletzung loszukommen und diesem Drang zu widerstehen, das zu machen?
Also erstmal, was mir extrem geholfen hat, war, dass ich ernst genommen wurde und nicht verurteilt wurde. Das war schon mal, das hat so Druck abgelassen. Das war schon so ein, okay, ich fühle mich gesehen, ich bin irgendwo angekommen, jemand hat sich meiner angenommen. Puh, das war gut. Die haben mich das auch dadurch spüren lassen, dass sie mich ernst nehmen, dass ich denen versprechen musste, dass ich mich nicht selbst umbringen werde, weil da war ein Versuch, war da schon durch in dem Moment. Und der Leiter von dieser Klinik hat zu mir gesagt, wenn du mir das versprichst, dass du es nicht nochmal versuchst, musst du nicht in eine geschlossene Klinik. Wenn du mir das nicht versprechen kannst, dann sei bitte ehrlich mit mir, dann würde ich dir jetzt einen Platz Suchung in der Klinik. Und für mich als super, super ehrlichen Menschen war es unmöglich, ihn anzulügen. Es war für mich absolut unmöglich. Also habe ich ehrlich ja gesagt, dass ich es nicht versuchen werde und es alleine schaffe und nicht in eine Klinik muss. Und das habe ich auch gehalten, das Versprechen. Und dann war ich am Anfang zweimal die Woche, jeweils eine Stunde in Therapie und habe mit ihr eben über alles gesprochen und sie hat mir dann auch diese Tipps gegeben, die du in Folge 1 schon angesprochen hast mit dem Gummi und all diese Dinge. Was ich dann hatte, was mir super gut geholfen hat, war ein Buch, das hieß irgendwie Zerstöre dieses Buch oder Ich bin da, um zerstört zu werden oder so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
Es gibt so ein Buch.
Ja, da hast du auf jeder Seite eine Aufgabe, was du mit diesem Buch tun sollst, um es weiter zu beschädigen. Und das hat mir echt gut geholfen, mich damit zu befassen, wie ich dieses Buch am besten zerstören kann. Dann Tagebuch schreiben hat mir geholfen und die Gespräche mit der Psychologin, die diese Ursachen angegangen sind, warum ich das gemacht habe. Wir haben natürlich über meine Eltern gesprochen. Wir haben über die Schule gesprochen. Sie war die erste Person in meinem Leben, die mir gesagt hat, wenn du Chemie nicht verstehst und das auch in deiner Zukunft keine Rolle spielt, dann mach's doch einfach so, dass du eine Viertelstunde vor dem Test Bulimie lernst, also wirklich alles in dein Hirn hämmerst, was in dem Moment geht. Dann schreibst du den Test, gibst dein Bestes und du lässt es los. Befass dich nie 2 Wochen lang mit diesem Test. Es ist doch egal. Und das hat mir so geholfen, in der Schule besser klarzukommen mit diesen Fächern, die ich einfach nicht verstanden habe. Und dann war ich halt eine Chemie-Dreier-Schülerin. Whatever. Und was mir auch geholfen hat, war, als wir dann übergegangen sind von nur noch einmal die Woche Therapie, hat sie mich immer am Ende der Stunde gefragt, wirst du es schaffen, dich bis nächste Woche nicht zu verletzen? Und in den ersten paar Stunden habe ich halt immer gesagt, nee, keine Chance, also sorry, ist nie drin. Und irgendwann habe ich aber gesagt, vielleicht, ich weiß es nicht, ich würde es mal versuchen. Und dann hat sie zu mir gesagt, okay, das klingt gut, jetzt sag doch mal, nein, werde ich nicht. Und guck mal, wie sich das anfühlt. Und das habe ich gesagt. Und dann habe ich es auch tatsächlich nie gemacht. Und das war für mich ein Switchpunkt in meinem Hirn, zu sagen, ich muss aktiver mit meiner Sprache arbeiten. Und eben dieses absolute Mehr verwenden.
Genau, und nicht nur, ich mache es vielleicht nicht, sondern ich mache das nicht.
Ja.
Und du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, aber gab es dann noch andere bestimmte Menschen oder auch Ressourcen, die dir halt besonders geholfen haben? Also du hast ja schon Therapie gesagt. Ich denke mal, Freunde, Familie, Selbsthilfegruppen, dein Buch, was du zerstören konntest.
Ja.
Also gab es da noch andere außer die Therapie oder war es tatsächlich nur in Anführungsstrichen die Therapie, die dir so gut geholfen hat?
Es war eine Freundin speziell, die auch zu fast jeder Therapiestunde mit mir gegangen ist. Sie ist immer hingelaufen und hat mit mir im Wartezimmer gesessen, bis ich reingerufen wurde und ist dann nach Hause gefahren. Sie hat dann nie auf mich gewartet. Und sie hat auch wirklich mit liebevollem Interesse gefragt, ob ich es geschafft habe, es nicht zu machen. Oder ob ich es mal wieder gemacht habe oder so. Also sie war da sehr verständnisvoll für mich da. Das hat mir sehr, sehr geholfen, ja. Ansonsten aber nichts. Also keine Chatrooms, keine Selbsthilfegruppen. Ja. Meine Familie absolut gar nie. Also ja, genau.
Und gab es halt auch Herausforderungen und Rückschläge unterwegs? Also wenn es Rückschläge gab, wie bist du halt damit umgegangen? Und gab es überhaupt Momente, in denen du das Gefühl hattest, dass du wieder rückfällig wirst?
Ja, definitiv. Also ich habe damit aufgehört, das regelmäßig zu tun, 2012. Und das weiß ich noch so genau, weil meine größte Motivation am Ende, wirklich damit aufzuhören, war, dass ich eine große, große Reise alleine machen durfte. Ich war zu dem Zeitpunkt 15. Und die Person, die ich besuchen durfte, sollte auf gar keinen Fall meine Wunden sehen.
Mhm.
Und das war für mich eine Riesenmotivation, damit aufzuhören. Und danach habe ich die Methode mehr oder weniger verändert. Und es war aber bei weitem nicht mehr so regelmäßig. Und dieses Gefühl von, ich habe es geschafft, es nicht zu tun und diese Freiheit, nichts verstecken zu müssen, das hat dann irgendwann so überwogen, dass ich wirklich ganz davon weggekommen bin. Und was letzten Endes der ultimative Auslöser war, zu 100% das nicht mehr zu tun. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, man ist immer nur bei 99,9% leider, war der Partnerwechsel dann. Also auch der Mann, den ich jetzt geheiratet habe. Das ist halt ein Mensch, da kann ich so offen und ehrlich über alles sein, was in mir drin passiert, dass ich nie das Gefühl habe, ich bin zu allein, um jetzt damit dealen zu können.
Und ich finde, wenn du das erzählst, bin ich immer wieder beeindruckt, dass du das halt schon in so jungen Jahren einfach dieses Verständnis hattest und diesen krassen Willen, das nicht zu tun. Das wollte ich nur einmal kurz einwerfen, dass es mich sehr beeindruckt.
Danke.
Und gab es halt auch bestimmte Gedanken oder auch eine Erfahrung, die dir halt in diesen schwierigen Momenten, wo du dachtest, du kannst rückfällig werden oder ich würde es jetzt gern wieder tun, gab es da irgendwas, was dir Kraft gegeben hat, also wo du draus geschöpft hast und gesagt hast, nee, das mache ich nicht, oder könnte man ja auch quasi sagen, die Reise zum Beispiel?
Also es waren verschiedene Dinge. Es war, irgendwann war es die Selbstliebe, dass ich halt wirklich gesagt habe, ich liebe mich selber viel zu viel, ich bin so wertvoll, mein Leben ist so wertvoll, mein Körper ist so wertvoll, ich habe das nie verdient, ich habe eine andere Form von Umgang mit diesen Emotionen verdient.
Ja.
Und dann waren es aber am Anfang eben auch Gedanken wie, ich will, dass diese bestimmten Menschen das nie erfahren, ich will niemanden enttäuschen. Also es war dann dieser externe, dieser nach außen gelagerte Faktor, externe Motivation, es nicht zu tun. Und irgendwann kam dann auch der Gedanke, wenn ich irgendwann mal Kinder haben möchte, dann möchte ich nicht, dass die mit 10, 11, 12 Jahren meinen Körper angucken und fragen, was ist das? Und wo kommt das her? Mhm. Das hat mir sehr doll Angst gemacht, dieser Gedanke.
Ja.
Und mich aber auch gleichzeitig positiv gestimmt, weil ich dann dachte, okay, ich werde das nicht haben und kann etwas sorgenfreier sein, ein bisschen.
Mhm.
Ja, genau. Also das waren so die, das war dann so eine interne Motivation, sage ich mal. Und der größte Witz ist, jetzt bin ich gerade so, dass ich sage, ich will niemals Kinder, aber mit 15, 16, 17 hat mir das halt ab und zu geholfen, da rauszukommen.
Wie lange hast du gebraucht von diesem Punkt, ich ändere was und du kannst sagen, ich verletze mich nicht mehr?
Das ist eine gute Frage.
Also kannst du das überhaupt zeitlich festlegen? Oder gab es irgendwo so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft, ich brauche das nicht mehr?
Ich weiß, dass es einen Moment gab, wo ich alles, was damit in Zusammenhang stand, dass das eine Möglichkeit für mich ist, alles Physische, was damit in Zusammenhang stand, in eine Kiste gepackt habe.
Ja.
Und das damals noch meinem Ex-Partner gegeben habe und gesagt habe, du versteckst die jetzt und wirst mir nicht sagen, wo die ist. Und das war ein sehr ausschlaggebender Moment für mich, es abzuschließen. Und das war, glaube ich, als ich dann 18 war, 17, 18.
Okay.
Also es waren schon 5, 6 Jahre, die es gedauert hat, an diesen Punkt zu kommen. Und selbst da hatte ich ja noch sozusagen bei Plan B. Aber das war so schlimm. Also jetzt mal wirklich rein medizinisch betrachtet, einfach nicht hygienisch und hatte wirklich langwierige Folgen, dass ich da irgendwann gesagt habe, das kann ich nie machen. Das ist schlimm. Ja. Und dann war selbst das irgendwann keine Option mehr. Also wie ich schon in Teil 1 gesagt habe, dieser Aufwand-Nutzen, der hat sich irgendwann verschoben. Und der war dann mit dem Partnerwechsel komplett weg. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich diese Kiste weggeworfen habe. An diesem Moment kann ich mich erinnern, die ist im Müll gelandet. Mhm. Die ist weg, die gibt's nicht mehr.
Also hat er dir doch gesagt, wo die ist, oder hast du sie gefunden?
Das war dann, als wir uns getrennt hatten und die Wohnung sozusagen aufgelöst haben.
Achso, ich dachte, er hat sie irgendwo im Wald oder so vergraben.
Nein, die war in der Wohnung.
Achso, okay.
Die war noch, ich kann dir nicht sagen, warum ich ihm nie gesagt habe, wirf's weg. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat es mir irgendeine Form von Sicherheit gegeben, zu wissen, ja, es ist noch da.
Es ist noch da, ich könnte noch, ja.
Ja, genau. Aber ja, das ist nicht mehr da.
Aber es ist ja gar nicht so eine lange Zeit, also 6 Jahre. Ist schon, ich finde es wirklich total beachtlich, dass du das einfach auch in dieser schweren Phase, wo man Teenager ist, sich selbst irgendwie noch findet oder noch nicht weiß, was man machen will, dass du da einfach schon sagen könntest, nee, das möchte ich aber nicht mehr machen. Das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich. Und wenn du jetzt diesen Weg nochmal reflektierst und da auch zurückblickst, gibt es da halt was, was du dir früher gewünscht hättest, vielleicht an Unterstützung oder Verständnis von anderen?
Ich hätte mir gewünscht, dass es Erwachsene in meinem Leben gegeben hätte, die regelmäßig mit mir eingecheckt hätten. Mhm. Für normale Familien, Anführungszeichen, sind das oft die Eltern, die dann fragen, wie geht's dir, kann ich was für dich tun? Oder auch eine Schwester oder ein Bruder oder eine Cousine, was immer. Irgendwer, der älter ist als ich, der erwachsen und reflektiert genug ist, um für mich auf eine Art und Weise da zu sein, dass ich mich nicht mehr alleine fühle und dass ich mich gesehen fühle. Mhm. Weil meine Peer Group sozusagen, meine Freunde, die haben alles gemacht, was sie konnten. Also die waren wirklich für ihr Alter und für die Schwere der Situation auf die beste Art und Weise für mich da, wie es für die möglich war. Genau, das ist alles, was ich sagen kann. Ich habe auch, als ich die Hilfsangebote recherchiert habe, dachte ich mir auch so, wow, das hätte mir krass geholfen. Diese ganzen Chats und diese anonymen Hilfestellen und auch das Sorgentelefon, was es heute alles gibt, das hätte mir damals, glaube ich, schon viel geholfen. Aber das gab es einfach nicht. Es gab diese Anlaufstellen nicht. Also nochmal der Hinweis, Folgenbeschreibung.
Noch mehr beachtlich, dass du das halt auch ohne das oder einfach diesen krassen Willen einfach hattest, dass das ist
ja, dieses Scheißformular. Kann mich nur wiederholen. Wenn ich da heute dran denke, dass eine 13-, 12-Jährige sich so ein scheiß Formular ausdruckt, das ist unglaublich. Ja. Aber ja, ich hab's halt gemacht.
Und das war ja auch gut. Mhm. Und welche Botschaft würdest du Menschen mitgeben, die selbst gerade mit Selbstverletzung kämpfen?
Ich sehe euch, ich fühle euch, ihr seid nicht alleine und fühlt euch nicht noch schlechter, nur weil ihr das tut. Es ist jetzt gerade das Mittel der Wahl und es ist okay. Und ihr seid es wert, dass euch geholfen wird, dass ihr Hilfe bekommt. Ihr seid es wert, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr niemanden habt, der es für euch tut. Es gibt definitiv einen Weg raus. Also es ist definitiv wert, weiterzumachen, also nicht das Selbstverletzen weiterzumachen, sondern am Leben weiterzumachen und einen Tag nach dem anderen zu nehmen und einfach gucken, ja, wie es vorangeht, wie es besser werden kann. Weil das geht auf jeden Fall.
Ja. Und wenn jetzt Angehörige oder Freunde diese Folge hören von Menschen, die sie kennen, die sich selbst verletzen, was würdest du denen als Tipps mitgeben, wie sie jemanden unterstützen können, ohne Druck auszuüben?
Es kann schon wahnsinnig helfen, einem Menschen zu sagen, ich sehe dich und ich höre dich und es tut mir leid, dass du da gerade durch musst. Schreibt euch den Satz einfach auf und sagt es dann genauso. Das hilft einfach schon so unglaublich. Und fragt diese Person, was kann ich gerade für dich tun, damit es dir besser geht? Soll ich etwas für dich tun, damit es dir besser geht? Was brauchst du von mir? Versucht, ohne zu pushen, in die Kommunikation zu kommen. Und wenn alles, was zurückkommt, ist, ich weiß es nie, dann ist das auch okay. Es hilft einfach schon so krass zu wissen, da ist eine einzige Person, die mich die weiß, wo ich durchgehe und der ich, ohne dass sie über mich urteilt, davon erzählen kann. Das ist schon Teil des Heilungsprozesses. Das stößt schon an, dass sich was verändert. Und irgendwann, früher oder später, kann es sein, dass diese Person, die darunter leidet, auf euch zukommt und euch fragt, kannst du mich dabei unterstützen, mir einen Therapieplatz zu suchen? Kannst du für mich da anrufen? Oder kannst du mit mir zusammen eine E-Mail schreiben? Was immer.
Ja.
Das hilft schon immens, ja.
Okay. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken und deine persönliche Stärke auch noch mal thematisieren. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du es geschafft hast, dich von der Selbstverletzung zu lösen?
Super positiv. Also ich predige ja in diesem Podcast immer wieder, dass Selbstliebe das Wichtigste ist, was wir haben können. Und davon wegzukommen, ich muss wirklich sagen, eine große Hilfe war mein Mann. Ich weiß nicht, wie es mir in meiner Ex-Beziehung heute gehen würde, aber ich habe auch damals, als ich mit dem zusammen war, schon immer gesagt, wenn wir das Leben so leben, wie du dir das wünschst, erhänge ich mich in unserer scheiß Südvorstadt-Küche. Kannst du wissen. Also ich wusste schon damals, dass es nicht gut für mich ist und jetzt mit meinem Mann ist es halt eine andere Geschichte. Also es hat mir geholfen, sowohl meine inneren als auch meine äußeren Umstände dahingehend zu verbessern, dass es mir besser geht. Und wenn man einmal anfängt, Entscheidungen zu treffen, die für einen selbst gut sind, das macht süchtig. Also man fängt dann an, immer bessere Entscheidungen zu treffen und immer bessere Entscheidungen zu treffen, weil ihr werdet merken, Stück für Stück, wenn ihr den Druck rausnehmt oder diese Beziehung beendet oder einfach, ich meine, manchmal ist man ja auch nie in der Lage, diese Situation einfach zu verändern. Aber sobald sich da was ändert, ist dieses Freiheitsgefühl einfach so schön und so, ja, beflügelnd. Das hilft immens und dahingehend hat sich mein Leben wirklich sehr, sehr positiv verändert.
Gibt es heute Rituale oder Strategien, die dir helfen, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, ohne dich selbst zu verletzen?
Ja, gibt's. Ich habe irgendwann...
Magst du die teilen?
Ja, super gerne.
Außer wenn sie jetzt zu persönlich sind.
Nee, gar nie, im Gegenteil. Ich habe irgendwann Hexerei für mich entdeckt, also einfach pure Witchcraft und bin da eingestiegen mit Plant Magic, also Pflanzen, Kräuterheilkunde. Ich habe einen schwarzen Daumen, also das war da ziemlich kurzer Zeit gegessen, das Thema. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Bereiche im Bereich der Spiritualität und Hexerei. Und ich will jetzt nie, dass ihr denkt, dass ich so eine abgehebene Spiritussi bin, die nur Ja und Amen sagt und für sich von Licht ernährt. Wirklich gar nie. Ich nutze einfach die Spiritualität in Kombination mit Psychologie, um meine Emotionen zu regulieren. Und ich habe schon immer sehr intensiv auf Musik reagiert. Meine Selbstverletzungsstrategie war auch ähnlich eines Rituals. Das war nichts, was mal nebenbei passiert ist. Da habe ich wirklich Vorbereitungen getroffen und Nachbereitungen. Mhm. Also das, auch das war schon ein Ritual. Und heute ist mein Ritual, dass ich vor meinem Altar bin, der Elemente von Feuer, Wasser, Erde, Luft und Spirit beinhaltet einfach. Ein Kinderfoto von mir, ein paar Kerzen, jede Kerze steht für irgendwas für mich. Also es ist einfach ein sehr bedeutsamer Ort für mich, ein Ort der Ruhe.
Ja.
Und dann mache ich die Musik an, von der ich weiß, was für eine Wirkung die für mich hat. Und dann heule ich, und zwar so richtig. Und ich lasse all diese angestaute Emotion, diese ganze Überforderung, diese Überlastung, die immer noch Teil meines Lebens ist, ganz gezielt an einem Ort der Ruhe dort raus, wo ich damit dealen kann. Und dann sitze ich manchmal 25, 30 Minuten vor diesem Altar, höre meine Musik und heule und weine und schluchze aus vollem Leib und Seele. Und mir geht es danach besser, sehr, sehr viel besser. Und ich fühle mich befreit danach. Und ich habe mich selbst nicht verletzt. Ich habe niemanden sonst verletzt. Ich mache das natürlich auch, wenn ich alleine bin. Das heißt, auch niemand in meinem Umfeld muss sich in irgendeiner Form uncomfortable fühlen, wenn ich das tue. Und das hilft mir extrem. Das ist halt mein sehr extremer Weg, damit umzugehen, aber das könnt ihr ja auch in einer anderen Form machen, indem ihr schreibt oder tanzt, euch bewegt oder rennen geht. Auch Sport ist für viele Menschen eine super Bewältigungsstrategie,
ja,
um damit klarzukommen. Oder ihr nehmt euch euren Hund oder geht einfach in die Natur rausspazieren. Das hilft mir auch. Ist auch ein Teil meiner Emotionsregulation, dass ich in die Natur gehe und mich wirklich runterfahre. Das sind so. Das ist, ja, das hat mir geholfen.
Ganz viele wertvolle Tipps.
Ja, und, danke, hoffe ich.
Schon allein, wenn man den Ort einfach wechselt und rausgeht, das ist ja schon große Veränderung für die Emotionen.
Ja.
Genau, und zum Schluss wollte ich dich noch fragen, was bedeutet es für dich, diese Erfahrung halt in unserem Podcast auch auf diese Art und Weise zu teilen? Und was willst du damit erreichen? Oder ja, doch, was willst du damit erreichen? Ich kann ja meine Meinung auch dazu sagen.
Ja, kannst du gerne. Was mein Ziel damit ist, ist definitiv, wenn hier ein junges Mädchen oder ein junger Junge, sagt man das so, jemand im Teenageralter gerade zuhört, der damit zu strugglen hat, dann ist es meine Hoffnung, dass ihr daraus mitnehmt, dass es erstmal nichts Schlimmes ist, was ihr da tut. Also wir verurteilen euch nie, wir verstehen das.
Ja.
Und dass es aber auch Alternativen gibt und dass ihr das nicht für immer tun müsst, dass ihr euch nicht für immer so fühlen müsst, dass ihr euch nicht für immer einsam fühlen müsst oder ungesehen oder so wütend, dass ihr nicht wisst, wohin mit all diesen Emotionen. Es ist für jetzt euer legitimer Weg und es gibt andere Wege. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wer immer das sich anhört, entweder als Angehörige oder interessierte Person daraus mitnimmt, dass Menschen, die sich selbst verletzen, nie in einer Klatsche haben und das machen, um sich selbst, also um sich irgendwie zu profilieren oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass es darum geht, jemand hat so große Emotionen und ist so allein, dass der oder diejenige nicht mehr weiß, wohin mit sich. Also es ist, man sagt es oft so ganz leger, nebenbei ist es ein Hilfeschrei, aber ja, es ist schon oft ein Hilfeschrei in irgendeiner Form, gerade bei jungen Menschen. Also ich meine, logisch bei dir auch, du willst ja eigentlich auch Hilfe und gesehen werden und denkst drüber nach, Menschen anzurufen, entscheidest dich dann aber doch dagegen, weil es schon 22 Uhr ist, was ich verstehen kann. Aber ja, ich wünsche mir, dass die Folge aufklärt und gleichzeitig Menschen, die darunter leiden, das Gefühl gibt, ihr seid okay und ihr seid nicht alleine und ihr müsst es nicht für immer tun.
Ja, und für mich war es auch nochmal wichtig zu sehen, so, es ist möglich. Und du hast uns ja auch sehr viele Beispiele gegeben und ja auch deinen Weg erklärt, wie du da hingekommen bist und dass es nicht von heute auf morgen geht. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass man das nicht von jetzt auf gleich verändern kann. Und das war für mich so ein bisschen die Erkenntnis daraus, dass man sich vielleicht auch mehr Zeit geben sollte.
Ja.
Und wie du ja meintest, dass deine Therapeutin dich die ersten Wochen gefragt hat, wirst du das machen? Und du halt gesagt hast, nö, kann ich nicht versprechen, ich mach's trotzdem so. Und dann irgendwann du gesagt hast, nein, ich mache es nicht mehr. Aber das ja auch nach Wochen erst passiert ist und nicht gleich am Anfang.
Oh, es waren wahrscheinlich sogar Monate. Es hat wirklich lange gedauert.
Mhm.
Also es war wirklich kurz nach diesem Suizidversuch, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gerne was ändern wollen. Das heißt, ich war wirklich in der dunkelsten und tiefsten Phase. Und da kommt man nicht einfach von heute auf morgen raus. Und das ist okay. Ja, also es hilft auf jeden Fall, den Druck rauszunehmen. wenn ihr mit niemandem reden wollt, ihr könnt selber euer Mindset umstrukturieren, zu sagen, scheiß drauf. Also ist ja oft unser Motto schon gewesen, am Ende der Folge drauf geschissen.
Ja.
Nehmt euch den Druck raus. Also ich höre es auch immer wieder oft von den Eltern in meinem Umfeld, dass denen die Schule so wichtig ist und die Kinder müssen doch in der Schule gute Noten haben und müssen doch einen tollen Abschluss machen. Und ich bin die Arschloch-Tante, die mit euch redet und sagt, nee, es ist, nee. Mich hat nie wieder jemand nach meinem Abschluss gefragt. Und ich habe mein Gymnasium auch abgebrochen. Ich habe in der 11. Klasse gesagt, wenn ich das durchziehe, bringe ich mich um. Das halte ich nie aus. Ich halte diesen Druck nie aus. Und habe das Gymnasium abgebrochen, habe mir eine Ausbildung gesucht mit einer Chefin, die mich dann wiederum beinahe in den Selbstmord getrieben hat, was mich wieder in die Therapie zurückkatapultiert hat. Aber ich habe danach ein Fachabitur in Gestaltung gemacht. Und das war halt genau das Richtige für mich. Und ja, damit kann ich nicht Psychologie studieren oder Mathematik oder an irgendeine große Universität gehen. Aber ich konnte damit an eine Hochschule gehen und auch dort studieren. Und ich habe einen sehr, sehr guten Bachelorabschluss. Trotz alledem. Also es ist möglich. Und nur weil euer Weg anders ist, heißt es nicht, dass er schlechter ist. Also einfach den Druck rausnehmen. Und wenn ihr euer Abi, euren Abschluss mit 4.0 macht oder mit einer 3.5, ist doch egal. Interessiert am Ende wirklich niemanden. Wenn ihr euch danach anstrengt, welchen Weg auch immer ihr wählt und ihr gebt dort euer Bestes, wird es reichen. Da bin ich mir sicher.
Das können wir als ältere Personen schon sagen.
Ja.
Aus Erfahrung sprechen.
Ja.
Es fragt keiner mehr nach der Note, die man im Abi hatte. Oder 10. Klasse Abschluss.
Definitiv. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wenn ihr das Ziel habt, mit eurem Abschluss etwas Bestimmtes zu studieren, sagen wir einfach mal Psychologie, das hat ja so einen übelst krassen Numerus Clausus, dann nutzt es als Antrieb und zwar auf eine positive Art und Weise, switcht euer Denken dahingehend, dass es möglich ist und nicht bleibt nicht stecken in diesem was wenn nie, sondern was wenn. Und versucht dahin zu kommen, dass ihr auf eine positive Art und Weise darum kämpfen könnt, das zu erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, erlaubt euch selbst, euren Weg zu ändern. Und gerade Psychologie kann man heute auf die verschiedensten Arten und Weisen studieren. Man kann ja alles auf die verschiedensten Arten und Weisen studieren. Ihr könnt auch irgendeinen Job am Flughafen machen oder wo auch immer, Hauptsache ihr verdient Geld und dann studiert ihr an der privaten Uni und holt euch dort euren Abschluss. Es ist auf eine andere Art der härtere Weg, aber vielleicht für euch der bessere. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Lasst euch von eurer Familie oder euren Freunden nie einengen und sagen, du musst jetzt hier aber ein 1-0er machen, sonst hast du nie wieder die Chance. Das ist Bullshit. Das ist eine Lüge. Es gibt immer einen Weg. Also um euch hier mal kurz den Druck rauszunehmen, weil ich wünschte, das hätte mir jemand gesagt, als ich 14 war.
Ja.
Ich dachte wirklich, wenn ich das Abi nicht schaffe, ist mein Leben vorbei. Also,
ja,
ich weiß nicht, wie das bei dir war. War bei dir eigentlich auch so viel Druck?
Von mir selber, ja.
Von dir selber, okay.
Und die Erwartungshaltung, die sich natürlich dann gebildet hat, aber eher bei den Lehrern und bei den Mitschülern.
Okay.
Von zu Hause eigentlich nicht. Aber ich habe mir selbst Druck gemacht und dann, wenn es irgendeinen Test zurückhält, ja, das habe ich ja jetzt nicht von dir erwartet, ja, sorry. Biologie ist nicht so mein Ding.
Oh, das ist das Schlimmste, wenn Lehrer sowas machen.
Ja.
Ja.
Aber gut.
Wir haben es zum Glück
so ist es. So war es, ja. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich kann mich wie immer nur deinen Schlussworten anschließen.
Das ist schön. Also ich will nur noch mal am Ende darauf hinweisen, wirklich geht in unsere Hilfsangebote, die wir in der Folgenbeschreibung unten verlinkt haben. Dort könnt ihr wirklich anonym einem Berater oder einer Beraterin schreiben. Ihr seid nicht alleine. Es gibt Leute, die euch wirklich, wirklich helfen wollen. Und ihr verdient es, dass euch geholfen wird. Und auch wenn ihr Angehörige seid, auch für euch gibt es Hilfsangebote. Ihr müsst so eine Person auch nicht alleine tragen. Also das kann ja auch sehr, sehr schwer sein. Deswegen in Zeiten des Internets, ich sage es immer wieder, ich liebe das Internet, gibt es einfach unendlich viele Hilfsangebote. Nutzt die, bitte. Ihr seid es wirklich wert. Wirklich, ernsthaft. Das ist, jetzt bin ich fertig. Danke für deine Geduld.
Ich habe trotzdem noch nichts hinzuzufügen. Danke dir auf jeden Fall, dass du nochmal die Tür geöffnet hast und nochmal darauf zurückgeschaut hast. und auch nochmal reflektiert hast, warum du das gemacht hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Und uns aber auch wirklich ganz viele tolle Tipps und einfach Einsichten gegeben hast, wie du das auch wieder da rausgeschafft hast. Danke dafür.
Ja, danke, sehr gerne. Danke fürs Zuhören und Dasein.
Würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Ja,
und
genau.
Hören uns in der nächsten Folge.
Genau, so ist es. Bis bald.